Der Titel der heutigen Predigt ist: Was kann uns von Gott trennen? Was kann uns von Gott trennen? Der Ablauf des heutigen Weltgeschehens ist abartig verändert. Machtgierige Politiker in der ganzen Welt machen es den Menschen überall sehr, sehr schwer. Seit Anbeginn dieses Coronavirus steht die Welt kopflastig und das Volk soll den Regierenden gehorsam sein und gehorsam werden wie in einer Diktatur. Es werden neue Gesetze geschaffen, Verordnungen hergestellt, die gegen jedes Menschenrecht verstoßen. Grundrechte, die verfassungswidrig ausgehebelt werden, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass unser Bürgerrecht bei Gott ist. Impfpflichten und neue Lockdowns für Ungeimpfte, Volksverhetzung, Wut wird geschürt und vorangetrieben, um das Volk regelrecht zu stigmatisieren. In Nachbarländern wurde bereits ein Lockdown für Ungeimpfte verordnet, was jetzt bei uns die Tage auch kommt. Geimpfte müssen sich jetzt wieder testen lassen. Kinder ab 5 Jahren sollen dann auch jetzt geimpft werden. Separate Inzidenzwerte für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren werden hergestellt. Dieses Szenario, das wir derzeit erleben, wird durchaus kein Ende mehr finden. Und viele weitere Probleme, Gesetzesänderungen könnten uns überwältigen und entmutigen. Man versteht die gesamte Menschheit nicht mehr. Man fühlt sich wie in einem Déjà-vu. Und viele wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Viele haben Angst. Mitte der 40er Jahre hatten die Menschen auch große Angst. Aber auch Zorn und Wut kommen auf. Und wie wir es in den Nachrichten entnehmen können, steigen dadurch auch Bürgerkriege auf. Für viele von uns scheint dieses Treiben der Welt völlig neuartig und unverständlich zu sein. Einige fühlen sich in diesen Situationen völlig ohnmächtig, nackt, bloß und wehrlos. Schmerz und Leid sind auf einem hohen Barometer der Unerträglichkeit angekommen. Man ist genervt von diesen täglichen absurden Nachrichten mit diesen angeblich steigenden Inzidenzzahlen in fünfstelliger Summe, wo man sich fragen muss, wo die herkommen. Es ist absolut kurios und unglaubwürdig, was der Menschheit derzeit angetan wird. Viele behaupten, dass es der Wahnsinn der machtgierigen Politiker sei. Und jeder muss sich sein eigenes Bild dazu schaffen. Christus hat sogar diesen Wahnsinn einer unerträglichen Diktatur vorausgesagt. Und wir steuern direkt darauf zu. Diese Aussage Christi über diese kommende schreckliche Bedrängnis, die auf die ganze Welt zurollt und dabei ist diese Bedrängnis noch gar nicht da, wird schwer sein. Die große Gefahr ist aber, dass man ständig damit konfrontiert wird oder dass man damit konfrontiert sein will. Man darüber diskutiert, sich damit beeinflussen lässt und es über Nachrichten oder über Impfwerbungen oder durch Gespräche mit anderen, dass man vielleicht Gott dadurch unbewusst an zweite Stelle setzt. Könnte das der Fall bei uns sein? Haben wir ein Stück losgelassen und befassen uns mehr mit diesem Treiben, mit diesem neuen Treiben der Welt? Wir müssen selbst in unser Herz schauen und uns fragen, bin ich nah genug bei Gott? Und wenn man sich im Leben nur noch diesen Problemen der Welt befasst, Corona, Klimaschutz, Regierung, neue Regierung, diese Koalition und das tun, oder irgendwas anderes, wenn man Ängste hat, Ängste bekommt dadurch, verzweifelt ist und vergisst dabei den Fokus zu Gott zu halten, dann möchte ich mit Ihnen ein Zitat von Paulus lesen. Römer 8, und Vers 35. Er sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Die Hoffnung für alle übersetzt das folgendermaßen. Was also könnte uns von Gott, von Christus und seiner Liebe trennen? Also von dem Geist Christi und seiner Liebe. Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift geschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Paulus spricht hier von Leidenszuständen und Ängsten, von Verfolgung, von Hunger und Armut, von Gefahr bis zum gewaltsamen Tod. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible hat folgenden Kommentar hierzu. Wird Bedrängnis, und er gibt dieses griechische Wort, Thlipsis, das wird geschrieben Thlipsis, und er merkt dazu, oder gibt die Anmerkung von Römer 2, Vers 9 dazu, dieses Wort bezieht sich eigentlich auf Druck von außen. Bedrängnis, die durch äußere Ursachen entsteht. Es bedeutet jedoch nicht selten auch eine Prüfung jeglicher Art. Und bei Verfolgung merkt er an, die Stelle Matthäus 5, 11, diese waren die frühen Christen ständig ausgesetzt, dieser Verfolgung. Und bei dem Wort Hungersnöte schreibt er, das war auch die natürliche Folge davon, dass sie von zu Hause vertrieben wurden und oft gezwungen waren, in der Fremde, in Wüsten und einsamen Gegenden umherzuziehen. Schauen wir uns einmal die Anmerkungen an. Römer 2, Vers 9, die Albert Notes uns gegeben hat. Römer 2, Vers 9. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Er spricht hier auch den Frieden an und dazu kommen wir auch noch später. Aber schauen wir Matthäus 5. Matthäus 5. Und Vers 11. Christus sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen um meinetwillen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Aber gehen wir auch mal zu 2. Korinther 7 und schauen uns an, was Paulus dazu noch zu sagen hat. 2. Korinther 7 und die Vers 5. Denn als wir nach Damaskus kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt. Von außen mit Streit, von innen mit Furcht. In der Wuppertaler Studienbibel kommentiert Adolf Pohl den Brief des Paulus an die Römer und zitiert, oder er kommentiert diesen Vers 35 von Kapitel 8. Wer wird uns trennen können von der Liebe Christi, schreibt er. Das Einssein mit ihm verlieren, hieße wahrhaftig Verlierer sein. Tatsächlich wird an dieser Verbundenheit gerüttelt, zum Beispiel durch apostolische Leiterfahrung. Trotz ihrer Hingabe für ihre Mitmenschen erleben christliche Zeugen sich ausgegrenzt aus der bürgerlichen Gemeinschaft, manchmal als erbärmlicher als alle anderen Menschen. Worte, die heute gar nicht zutreffender sein könnten als heute, trifft so manches dieser Zustände vielleicht sogar auf uns zu. Erleben wir solches Leid, Ängste, Probleme? Vielleicht, weil Schwierigkeiten unser Leben begleitet und beeinflussen. Vielleicht auch, weil der neue Ruck in der Gesellschaft einfach unerträglich erscheint. Für mich persönlich ist es manchmal sehr anstrengend, mit diesen neuen Verordnungen und diesen neuen Gesetzungen des Virus leben zu müssen. Da vieles einfach für mich nicht mehr verständlich ist. Man muss bei diesem Geschehen seinen Zorn zurückhalten und seine Wut bändigen, und man muss aufpassen, dass man seinen Mut nicht verliert, auf dem Weg Gottes weiterzumachen. Paulus sagte oft, dass er in seiner Schwachheit stark wird. Und auch ich verspüre in dem Moment, wenn mich diese Bedrängnis, dieser Druck, der von außen kommt, macht mich stärker zu Gott denn je. Und das ist auch wichtig für uns. Manchmal lassen aber auch solche Momente den einen oder anderen vielleicht im Zweifel stehen. Es sagt ja auch, dass niemand es einfach haben wird oder dass es einfach sein wird, auf dem Weg Gottes zu gehen. Aber Jakobus gibt uns immer wieder Mut, über den Zweifel nachzudenken, aber auch zu handeln. Schauen wir es uns an in Jakobus 1 und Vers 5. Wir kennen alle diese Stelle. Und ich entnehme sie diesmal aus der Luther 2017. Er sagt, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, an den Dingen, an Situationen, die man nicht versteht, so bitte er Gott, der jedermann gern ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ja, wie denn auch? Wenn wir zweifeln, wenn wir kleingläubig sind, wird Gott uns nicht helfen können. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, sagt Jakobus. Und in all dem Zweifel, der uns im Glauben und in der Hoffnung erschüttert, kommt dann vielleicht noch Folgendes hinzu. Wir alle kennen die Namen der Apostel, aber auch viele der Propheten. Auch manche Eigenschaften von ihnen, weil sie niedergeschrieben wurden, aber niemand kann Paulus heute physisch sehen, geschweige denn mit ihm reden über seine Geschichte. Man kann sich physisch nicht Petrus nähern, nicht Johannes, nicht Markus, nicht Matthäus, Lukas, Jakobus, Timotheus und wie sie alle heißen. Wir können es heute nicht mehr. Oder jemanden von den alten Propheten wie Daniel, Micha, Amos, Obadja, Joel oder Sacharja oder David oder Salomo. Alle liegen tot in ihrem Grab, nicht im Himmel, und warten auf ihre Auferstehung. Und wir können uns auch nicht physisch Gott und Jesus Christus nähern, mit ihnen reden, Probleme bewältigen. Manche fühlen sich einsam, wie es Herr niemand erklärt hat. Alles, was für uns bislang geblieben ist, sind Schriften auf einem weißen Blatt Papier. Ein weißes Blatt Papier mit vielen Wortbedeutungen, gekennzeichnet mit Druckerschwärze, das diese uns hinterlassen haben, zur Hoffnung, zum Glauben und zur Liebe Gottes. Und diese Worte sind die große Hoffnung, die wir haben. Aber dazu braucht es unerschütterliche Liebe zu Gott und standhaften Glauben, auch wenn es manchmal wehtut. Denn geistlich können wir uns Christus und Gott dem Vater nähern. Und sie werden uns helfen bei unserer Bedrängnis, bei unserem Leiden, bei unseren Ängsten. Man mag vielleicht einsam sein, aber nie allein. Wir müssen leiden, wir müssen Prüfungen durchgehen, um in das Reich Gottes eingehen zu können, um uns dafür zu qualifizieren. Denn ohne das werden wir das nicht schaffen. Denn wie wollen wir anderen Menschen im Millennium helfen, wenn das Leben nur ein Ponyhof wäre? Wie wollen wir anderen erklären, wie man Leid und Prüfungen, Angst erträgt, wenn wir das alles von uns abwenden wollen und nicht akzeptieren? Wir lernen heute damit umzugehen, um anderen später zu helfen. Das muss uns bewusst sein. Und Christus sagt uns in Markus 11, Vers 24, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ihr werdet es erhalten. Auch wenn wir leiden, auch wenn wir Ängste haben, wenn wir verfolgt werden von Behörden oder Ämtern, Probleme haben mit Familie, Freunde oder Kollegen, wenn man hungert oder arm ist, in Gefahr ist, wenn auch bis zum gewaltsamen Tod kommt. Es wird nicht so unerträglich sein, dass wir es nicht ertragen könnten. Das war ein Versprechen von Gott. Aber dennoch haben wir heute die beste Voraussetzungen, um in der Liebe Christi zu wandeln, darin zu leben, zu wachsen, darin zu bleiben. Und denken wir allen einmal nach über dieses Privileg, das wir alle heute haben, gegenüber anderen von diesen fast 8 Milliarden Menschen. Sie, wir sind eine von denen. Und wir sind wenige. Wir haben dieses Privileg von Gott erhalten und wir müssen damit rechtschaffen umgehen. Wir müssen. Nichts darf uns von der Liebe Christi jemals trennen. Nichts, aber auch gar nichts. Das, was wir heute erleben, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Viel schlimmere Zeiten sind vorausgesagt und sie werden kommen. Wir müssen durch die eine oder andere Gefahr hindurchgehen. Und was hilft uns? Was kann uns die Kraft geben, weiterzumachen? Paulus gibt uns eine Antwort in Römer 8, Vers 37. Und ich entnehme das jetzt aus der Menge-Bibel. Römer 8, Vers 37, wo es weitergeht. Er sagt, nein, in allen diesen Nöten siegen wir weitaus überlegen. Durch den, der uns geliebt hat, oder besser, der uns liebt. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, und er setzt an Geisterfürsten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte. Weder Höhe noch Tiefe, das heißt Himmel oder Unterwelt. Noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus unserem Herrn. Nichts kann und darf uns davon trennen. Die Hoffnung für alle übersetzt es folgendermaßen. Sie sagt aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus. Durch Christus, durch Gott den Vater, hat durch Christus die Welt erschaffen. Und durch Christus werden wir es schaffen, durch seinen Geist, durch seine Kraft, die wir erhalten werden. Der uns so geliebt hat, besser, er liebt uns immer noch. Denn er hat sein Leben gegeben für den, den er liebt. Vers 38. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, alles was aus der Welt kommt oder Geistiges von Satan, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Schauen wir auch 1. Johannes. 1. Johannes Kapitel 5 und die Verse 2 bis 5. Johannes sagt, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott. Schauen wir, das ist die Liebe zu Gott. Das ist das, was wir halten müssen. Dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer und sie sind auch nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren, besser gezeugt ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wir müssen diesejenigen sein. Wir müssen diese Welt überwinden. Schauen wir auch, was uns Paulus noch sagt. Gehen wir zurück zu Römer 5. Und lesen wir die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch den Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, schauen wir, auch der Bedrängnis rühmen wir uns, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir werden Frieden haben. Schon fast unglaubwürdig. Frieden in Bedrängnis. Schauen wir auch Philipper 4. Philipper 4. Und Vers 7. Und der Friede Gottes, schauen wir, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen im Sinne in Jesus Christus. Diese Aussage wird auch bestätigt, oder sie stand ja vorher schon aus, die Aussage Christi wird auch das bestätigen, in Johannes 14. Johannes 14 und Vers 27. Christus sagt, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was ist mit diesem Frieden gemeint, den uns Christus geben will? Wie können wir in solch einer Welt, in einer zerrütteten Welt, Frieden finden? Wie kann man überhaupt Frieden haben, wenn man unter Verfolgung steht? Von Ämtern, von Behörden, von anderen Menschen in unserer Umgebung? Wenn man leidet, kann man Frieden finden, wenn man in Bedrängnissen lebt? Geht das? Oder Frieden in Kriegszeiten, wenn Bürgerkriege kommen? Können wir dann in Frieden leben? Schauen wir uns an, was Christus sagt, Lukas 2. Lukas 2 und Vers 14. Er sagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das macht einen kleinen Unterschied. Bei den Menschen seines Wohlgefallens, nicht bei allen Menschen in der Welt, sondern seines Wohlgefallens. Schauen wir auch Sprüche 16, Vers 7 an. Sprüche 16, Vers 7. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Auch das ist etwas, das Gott für uns tun kann. In der Wuppertaler Studienbibel erklärt Werner de Boer Folgendes hierzu. Er, Jesus Christus, meint einen Frieden ganz anderer Art. Er weiß auf ihn selbst und auf seine Jüngerschar wartet alles andere als eine friedliche Zeit. Frieden, wie ihn die Welt wünscht und zu geben versucht, kann er seinen Jüngern nicht zusagen. Darum spricht er ausdrücklich von seinem Frieden. Und das ist, wie die ganze Passionsgeschichte zeigt. Ein völliger Friede mitten in der schlimmsten Bedrängnis von allen Seiten und in der äußersten Dunkelheit der Leiden. Aus dem Munde Jesus kommt während des ganzen Geschehens, von der Verhaftung an bis zum letzten Ruf am Kreuz, kein einziges friedloses, bitteres oder verzweifeltes Wort. Auch im Schrei der Gottverlassenheit heißt es dennoch ohne Bitterkeit: Mein Gott, mein Gott. Aber diesen Frieden hat nicht nur er selbst als etwas, das nur ihn auszeichnen soll, er lässt ihn, den Frieden, in seinen zurück als sein Erbe. Und die Geschichte der Gemeinde bis heute zeigt, dass diese Hinterlassenschaft Jesu volle Wirklichkeit ist. Hier wird der ganze Unterschied zwischen dem, was die Welt und dem, was Jesus gibt, anschaulich. Zitat Ende. Schauen wir uns das näher an. Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Schauen wir auch Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 und Vers 36. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Gehen wir zu Römer 14. Römer 14. Und die Verse 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und, schauen wir, und Freude in den Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Schauen wir, wir müssen dem Frieden nachstreben und zur Erbauung untereinander, zur Freude untereinander. helfen. Um das geht es. Was sagt Paulus in 2. Korinther? 2. Korinther 7, Kapitel 7 und Vers 4. Ich rede mit großer Zuversicht mit euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Trotz Bedrängnis ließ sich Paulus weder entmutigen, noch ließ er sich seine Freude an dem Weg Gottes oder an Gott selbst, dem Vater und Jesus Christus nehmen. Er hatte durch den Geist Gottes innerlichen Frieden. Aber schauen wir uns auch Vers 13 an, in 2. Korinther 7. Dadurch sind wir getröstet worden. Sie alle sind dadurch getröstet worden. Aber auch wir sollen und müssen diese Freude miteinander und untereinander finden. Christus sagt uns, liebt euch untereinander. Denn niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, was ich euch gebiete. Paulus ermutigt uns, genauso Gutes zu tun. Wir gehen zur letzten Stelle, Römer 12. Römer 12. Und lesen wir die Verse 9 bis 21. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Denn das ist das, was uns auch Friede gibt. Wenn wir untereinander herzlich, wenn wir uns untereinander helfen. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das heißt auch, dient dem Herrn, alles, was wir einem unseren Kleinsten antun, wo Jesus gehören, das tun wir auch Christus an. Seid fröhlich in Hoffnung und geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an und übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Auch das ist manchmal schwer in diesen Zeiten mit diesen ganzen Verordnungen, Corona-Restriktionen und dem ganzen Schwachsinn. Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem, sondern seid auf Gutes bedacht. Gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so viel an uns es liegt, an einem jedem selbst, so habt mit allen Menschen Frieden. Denn auch das bewirkt innerlicher Friede in uns. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und er wird vergelten. Jeder wird Verantwortung geben müssen für das, was er getan hat. Für jedes Wort, für jedes Tun. Er sagt in Vers 20, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohle auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lassen wir uns nicht von dieser Welt überwinden. Sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir müssen diese Welt mit Gutem überwinden. Nur so finden wir eigenen Frieden und Freude in uns, in Jesus Christus und Gott dem Vater. Lassen wir nicht zu, dass jeglicher Anschlag Satans oder jegliche Prüfung, jedes Leid uns nicht entmutigt, uns von Gott zu trennen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt.